Eine schlechte Neuigkeit jagt die andere. Wir sind gerade mal so aus Corona raus und gefühlt wird die ganze Welt nicht besser. Und wir hören fast jeden Tag diese und viele weitere News. Gibt es eigentlich in dieser Welt, in dieser hoffnungslosen Welt, noch Hoffnung für dich und mich? Spoiler, ja, gibt es und es hat mit einem Garten zu tun. Deswegen ist es hier auch schon so wunderschön dekoriert. Gib erstmal dem wunderschönen Deko-Team fetten Applaus für alles, was sie hier schon kreiert haben. Vielen, vielen Dank. Yes, genau. Ich bin Christian Alloway, 27 Jahre alt, gehe schon steil auf die 30 zu, bin hier oben auch schon grau, also so langsam wird es nichts mehr mit der Jugendsprache bei mir vielleicht. Ich bin seit 2 Jahren mit einer wunderbaren Dame verheiratet, mit Maddie. Wir wohnen in der schönsten Stadt am Rhein in Kölle, Alav, abstiegsgefährdet, aber ist ja okay. Wir dürfen in Köln auch Teil sein von einer Gemeindegründung, ehrenamtlich, das ist richtig gut. Und wir dürfen beide auch Teil sein, genau, Chris hat es schon gesagt, der Jumis in Wiedenest. Und wir freuen uns schon wie Bolle auf die Pfingstjugendkonferenz. Wer von euch kennt die FIJUKO? Okay, dann mal kurz die auch wuhen, die schon angemeldet sind. Sehr gut, an die anderen 90%. Sorry, ist ausgebucht. Aber ihr könnt gerne noch als Mitarbeiter kommen. Sehr, sehr gerne. Genau. Yes, genau. Es geht heute um einen Garten und wie Hoffnung, wie Hope aus einem Garten kommt. Ich muss leider sagen, also Maddie und ich, meine Frau, wir wohnen Dachgeschosswohnung, 4. Stock. Kein Balkon, da ist nichts mit Garten. Aber ich durfte damals als Kind einige Jahre mit einem Garten aufwachsen. Und ich weiß, was dir als allererstes in den Sinn kommt, wenn du an einen Garten denkst. Aber das Erste, was ich in meinem Kopf breit mache, wenn ich an einen Garten denke, dann ist das so ganz klebrige Finger, und zwar von Baumharz. So, wer von euch hat einen Garten? Macht auch nochmal Wu. Okay, nochmal Wu machen, wer einen Baum hat im Garten. Stark. Und wer hatte schon mal so richtig eklig Baumharz am Finger? Nochmal wuhn. So, dann könnt ihr ja relaten. So gefühlt, so einmal gibst du so einem Baum irgendwie so eine Umarmung, weil einfach so, hey, Tree for Life und sowas. Und auf einmal hast du so Baumharz an den Händen. Das klebt bei mir bis heute. So geil Seife, nichts wirkt irgendwie. So, das verbinde ich irgendwie mit dem Garten. Keine Ahnung, ich hatte auch damals im wunderschönen Garten so einen schönen Sandkasten. Ich meine jetzt nicht so bonzen, dass der überdacht war, das heißt, es hat einmal geregnet, der Sand war richtig, richtig kacke. Aber womit ich mich eher beschäftigt habe, war dann mit der wunderschönen Schaukel. Das war richtig stark. So, das ist so, was ich mir in meiner Vorstellung so einen Garten so ausmale. Oft gab es auch irgendwie da in einem Gebiet, wo wir gewohnt haben, so Schrebergärten. Ich dachte bis vor wirklich 5 Jahren, das hieß Strebergarten. Heißt es nicht. So, da dürfen auch keine Streber rein, tatsächlich. Aber... Alright. Der Garten, bin ich da hingekommen. Der Garten, um den es aber heute geht, der Garten, der einen Unterschied macht in deinem und meinem Leben, in einem Garten, in dem etwas wirklich Historisches passiert ist, der sieht nochmal ein bisschen anders aus. Und zwar wollen wir uns heute beschäftigen mit dem Garten Gethsemane. Der Garten Gethsemane ist ein Garten in Jerusalem oder bei Jerusalem. Das ist die Hauptstadt von Israel. Und ich habe euch für euch Geografie-Nerds, habt ihr ja alle, seid ihr alle, habe ich ein bisschen eine Karte mitgebracht. Und dann seid ihr ein bisschen auch im Unterricht. Weiß ich, habt ihr noch Ferien? Nee, ne? Sehr gut, dann seid ihr dran gewöhnt. So, Erdkundeunterricht, brauche ich nur so einen Laserpointer. Der Garten Gethsemane ist so ein kleiner roter Punkt, seht ihr, beim Ölberg. Und das ist zwischen Jerusalem und einem Berg. Also es ist in so einem Tal, da heißt es stets auch Kidron-Tal. Und genau da befindet sich dieser Garten Gethsemane, also ganz in der Nähe von dieser Hauptstadt von Jerusalem. Und auf der nächsten Slide seht ihr auch, wie dieser Garten so in etwa wahrscheinlich aussah oder heute auch noch aussieht. In diesem Garten Gethsemane spielt die Szene, über die ich heute sehr, sehr gerne mit euch in den nächsten 85 Minuten Spaß gerne reden würde. Und es ist jetzt nicht ein Garten, wo irgendwie eine Schaukel hängt, so Baumharz gibt es da vielleicht von diesen Olivenbäumen, aber es ist nochmal ganz anderes als vielleicht in unserer Vorstellung. Und in diesem Garten ist tatsächlich etwas passiert, das mein und dein Leben potenziell für immer verändern kann. In diesem Garten Gethsemane haben sich nämlich ganz, ganz oft Jesus Christus mit seinen 12 Jüngern getroffen. Und auch kurz vor der Kreuzigung von Jesus. Jesus war mit seinen Jüngern, wahrscheinlich sagt man so, dreimal während seiner Wirkungszeit in Jerusalem. Und immer wenn sie in Jerusalem waren für ein jüdisches Fest, weil die Jünger waren Juden, keine Christen, müssen wir auch erstmal checken, sie waren erstmal noch Juden, waren sie ganz, ganz oft in dem Garten Gethsemane unterwegs, um bei dem jüdischen Fest nochmal Gemeinschaft zu haben und auch dort zu beten. Und die Szene, um die es heute geht, ist der Donnerstagabend vor der Kreuzigung. So, Jesus wurde an einem Freitag, an Karfreitag, was wir vor 2 Wochen an Ostern gefeiert haben, wurde er gekreuzigt. Und diese Szene ist nun in dieser Nacht von Donnerstag auf Karfreitag. In dieser Nacht spielt die Szene, in die ich euch jetzt gerne mit hineinnehmen würde. Und ihr könnt gerne, wenn ihr selber eine Bibel dabei habt, den Text aufschlagen oder ich habe ihn euch auch mitgebracht. In Lukas 22, ab Vers 39. Und er, das ist Jesus, ging nach seiner Gewohnheit an den Ölberg hinaus. Sehen wir auch hier, wie das war seine Gewohnheit. Immer wenn sie in Jerusalem waren, waren sie beim Ölberg. Und ich durfte selber mit wunderschönen Freunden, die heute auch hier sind, und mit meiner Frau auch mal in Israel sein. Ich durfte auch auf diesem Ölberg sein, wo wir echt einen richtigen Schlüsselmoment hatten und Abendmahl gefeiert hatten. Und ich kann schon Jesus verstehen, warum das sein Place to be war. Ich weiß nicht, wenn du manchmal stille Zeit machst, betest, Bibel liest, ob du da irgendwie auch so deinen Ohrensessel von Ikea irgendwie bei dir zu Hause hast. Der Ohrensessel für Jesus war dieser Ölberg, der an diesem Garten Gethsemane war. Es folgten ihm auch seine Jünger, vor allem so seine 3 engsten Jünger, wahrscheinlich Petrus, Johannes und Jakobus. Als er dort, also in diesem Garten, angekommen war, sagt er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen, etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete nieder und betete. Und jetzt haltet euch mal kurz an eurem Nebenmann oder Nebenfrau fest, wenn das okay ist für euren Sitznachbarn. Wir wollen jetzt hier nicht, ne? Bisschen aufpassen, ne? Denn jetzt kommt das Ehrlichste, das Radikalste und intimste Gebet, das wir von Jesus lesen. Vers 42. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Jesus wusste ganz genau, dass in den nächsten paar Stunden, dass er verhaftet wird und am nächsten Tag, ab frühmorgens, den ganzen Mittag über, an einem Holz, an einem Kreuz hängen wird, Todesqualen erleiden wird, um irgendwann dann nach einigen Stunden zu sterben. Ein Tod, den sonst nur die heftigsten und schlimmsten Verbrecher gestorben sind. Ein Tod, wie auch viel im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel gesagt wird, dass dieses Holz, dass dieses Kreuz, wer da dran hängt, der ist verflucht. Es war der schlimmste und grausamste Tod. Und dem war sich Jesus in diesem Garten zu 100% bewusst. Er wusste, dass gleich die Soldaten kommen, weil Judas ihn verraten hat. Er wusste, dass er ausgepeitscht wird. Er wusste, dass er eine Dornenkrone aufgesetzt bekommt, wo die Dornen sich in seinen Kopf reinknirschen und er blutet. Und er wusste, dass er an diesem Kreuz sterben wird. Und dort sehen wir in diesem kleinen Moment dieses radikale, ehrliche und intime Gebet von Jesus, wo wir merken, wie unglaublich menschlich dieser Jesus war, der nicht nur der große Gott war, der Menschen geheilt hat, der autoritär gepredigt hat, sondern der nicht nur zu 100% Gott, sondern auch 100% Mensch war und gesagt hat: Gott, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch, symbolisch für das, was bevorsteht, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn es irgendwie geht, Gott, bitte mach, dass ich irgendwie nicht diesen Plan vollziehen muss, an diesem Kreuz zu sterben. Aber dann kommt dieser Turning Point, allein für den wir Jesus schon loben und preisen und bewundern können, dass er in diesem Moment voller Qualen sagt: Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Vers 43, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. unglaublich. Wir finden diese Geschichte vom Garten Gethsemane in allen vier Evangelisten, bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und nur hier bei Lukas lesen wir, dass dort ein Engel in dieser Notsituation von Jesus kommt, um ihn zu stärken und ihn zu ermutigen. Wir sehen das schon, falls ihr die Bibelgeschichte kennt, kurz nachdem Jesus getauft wurde, am Anfang seiner Wirkungszeit, war er in der Wüste, 40 Tage, 40 Nächte, hat gefastet und wurde auch dort versucht vom Teufel, vom Satan. Und Jesus widerstand dort dieser Versuchung und dort sehen wir, wie ein Engel kommt, um ihn zu stärken. Wir sehen es im Alten Testament bei Elia, das war ein mächtiger Prophet, wo er auch so eine richtige Notsituation erlitten hat und wie ein Engel kommt, um ihn zu stärken. Wir sehen es bei den dreien im Feuer, bei den Freunden von Daniel, wie im Feuerofen waren und auf einmal ist da ein Vierter in diesem Ofen. Dass in diesen Leiden ein Engel Gottes kommt, um sie zu stärken. Wir sehen das im Psalm 91, in diesem Schutzpsalm, dass Gott sagt, hey, wenn du Not erleidest, wenn du gerade leidest, dann möchte ich meine Engel um dich herumstellen, dass sie dich bewahren, dass sie dich schützen und dass sie dich stärken. Wenn wir leiden, vor allem um den Willen Gottes, dann ist es ein biblisches Prinzip, dass Gott seine Engel schickt, um dich zu stärken. Und man, wir hören nicht nur von diesen ganzen News. Ich kann mir gut vorstellen, dass du gerade auch in einer Situation bist, in der Schule, mit deinen Eltern, die sich vielleicht scheiden lassen, mit Geschwistern, mit denen du dich die ganze Zeit zoffst, mit richtig Kacknoten, die du nach Hause bringst, dass es dir gerade richtig, richtig schlecht geht. Und ich möchte dir zusprechen, du bist in dieser Situation nicht alleine. Du bist nicht alleine. Wenn du leidest, vor allem vielleicht sogar für den Willen Gottes, dann möchte Gott seine Engel schicken, um dich zu stärken und um dich zu ermutigen. Nicht diese Engel, die irgendwie so bei Oma auf dem Nachttisch als so creepy Deko irgendwie stehen. Jetzt nicht diese Engel, sondern wirklich Boten Gottes, die aus dem Himmel kommen, um dich in diesen Leiden zu stützen, wie sie es auch bei Jesus im Garten Gethsemane getan haben. Vers 44, Der Kampf Jesu innerlich wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Also er hat nicht wirklich Blut geschwitzt, das ist eher so ein Vergleich, auch wenn es das gibt. Aber du kannst dir vorstellen, dass er, ich weiß nicht, wie du schon mal, ob du so heftig in so einer Anspannung schon mal gebetet hast, dass alles an dir so krass schwitzt und deine Schweißtropfen wie so Blut die ganze Zeit runtertropfen. Und manchmal denkt man so, ja, für Jesus war das ja easy, ans Kreuz zu gehen. Ja, Mai, da war doch Gott, das ist doch jetzt nicht so schlimm gewesen. Und wir sehen in dieser Situation, dass das die größte Notsituation Jesu war. Dass er sich zu 100% bewusst war, dass das, was auf ihn wartet, alles andere als nice ist. Vers 45, als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und wir sehen hier in dieser Szene, in diesem Garten, wie Jesus kämpft, wie Jesus ringt, wie Jesus betet, wie er schwitzt, wie Blutstropfen, dass er Gott schon fast anfleht und anbettelt, ob es nicht irgendwie eine andere Lösung gibt. Und seine Jünger, die er eigentlich mitgenommen hat, dass sie ihn supporten im Gebet, versagen völlig. So in anderen Evangelien lesen wir, dass sie sogar mehrmals eingepennt sind und Jesus sie mehrmals geweckt hat. Richtige Luschen. Und Jesus betet so, hey, bitte unterstützt mich doch. Wieso geratet ihr in Versuchung? Und genau das ist dieser Knackpunkt in diesem Garten von Jesus. Dass das nicht nur ein Kampf war für ihn, sondern auch da er wieder in so einer Versuchung stand. Weil Jesus hätte auch einfach abhauen können. Dieser Garten ist direkt am Fuß von diesem Ölberg. Und wenn er einmal den Ölberg hochgegangen ist, ist dahinter nur Wüste. Er hätte einfach nur abhauen müssen. Diese geografische Lage hätte es ihnen leicht gemacht, dass die Soldaten, dass die Römer ihn nicht gefunden hätten. Es wäre leicht gewesen, diesen Qualen zu entkommen. Und vor genau dieser Versuchung stand Jesus und seine Jünger sollten ihn eigentlich supporten. Und da kam mir jetzt ein Gedanke. Ein Mann, der in einem Garten versucht wird. finden wir sowas vielleicht irgendwo noch in der Bibel. Ja, die Bibel besteht irgendwie so auf ungefähr 900.000 Worten. Ist vielleicht da irgendwo auch eine Geschichte, die wir kennen, wo ein Mann in einem Garten versucht wurde. Ja, auf den allerersten Seiten der Bibel lesen wir auch, wie ein Mann namens Adam in einem Garten war, namens Garten Eden, und auch er versucht worden war, gemeinsam mit seiner Frau Eva. Zwei Männer, zwei Gärten, zwei Versuchungen und doch ein anderer Ausgang. Und ich finde es so spannend, Bibel zu lesen, weil oft die Bibel, das hat Martin Luther selber schon gesagt, dass die Bibel sich selber auslegt. Die Bibel erklärt sich selber. Also wenn du mal keine Ahnung hast, was da irgendwie steht, kein Problem, weiterlesen. Die Bibel erklärt sich selber. Bibellesen ist manchmal wie Puzzeln. Ich bin überhaupt keine Puzzlemaus. Alle Puzzlemäuse mal kurz wuhn. Sehr gut. Hammer Hobby habt ihr. Richtig stark. Wenn du, ich bin einfach schlechter drin, deswegen. Meine Frau ist genial. Wenn du puzzelst und du den Rand fertig hast und du irgendwo dann ein Puzzleteil siehst und du weißt doch nicht, wohin damit, was machst du mit dem Puzzleteil? Wegschmeißen, verbrennen, weg damit. Nein, du legst es zur Seite und puzzelst weiter, bis das ganze Bild Sinn ergibt und du dieses Puzzleteil dann einsetzen kannst. Und lass uns genauso vielleicht auch Bibel lesen. Man, es gibt so viele Stellen in der Bibel, die ich nicht checke. Ich dachte, nach 3 Jahren Bibelschule checke ich's. Nope. Manchmal hilft es, weiterzulesen und zu schauen, wie die Bibel sich selber auslegt und sich selber erklärt. Und wir finden auch im Neuen Testament, im Römerbrief, wo Paulus genau das gemacht hat, dass er diese beiden Gärten, den Garten Eden mit Adam, mit dem Garten Gethsemane von Jesus verglichen hat. Und es wird ein bisschen nerdy, aber ich glaube, dass es uns viel bringen wird. Lass uns gerne kurz in Römer 5 reinschauen, wie dort Jesus mit Adam verglichen wird und was das für unser Leben zu bedeuten hat. Römer 5, ab Vers 12. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug. Durch Adam kam die Sünde in die Welt und auch der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle Menschen haben gesündigt. Durch diesen Garten Eden, durch diese verbotene Frucht, kam all das, was wir gerade in dem Video gesehen haben, kam Sünde, kam Leiden, kam Hoffnungslosigkeit in die Welt. Vers 15, dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlungen und die Gnade, die uns in Christus, in Jesus selbst geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Vers 18, wir stellen also fest, genauso wie diese einzige Verfehlung von Adam allen Menschen die Verdammnis brachte, dadurch, was im Garten Eden passiert ist, sind wir voller Fehler, sind wir voller Sünde, sind wir voller schlechten Gedanken. Genauso bringt die einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Durch Adam den Tod, durch Jesus das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen alle zu Sündern wurden, genauso werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Adam wurde im Garten versucht. Adam widerstand dieser Versuchung nicht. Durch Adam kam der Tod, durch Adam kam Hoffnungslosigkeit. Jesus wurde in einem Garten versucht. Jesus widerstand der Versuchung. Er ging an das Kreuz. Er ist nicht ausgewichen. Durch Jesus kam das Leben, was wir an Ostern gefeiert haben. Durch Jesus kam Hoffnung. Und ich möchte euch das kurz illustrieren. Aber bevor ich euch 2 Bilder dazu gebe, packt mal alle eure Hand so 30 cm vor euer linkes Auge. Und dann versucht ihr mal kurz mit eurem Auge ein bisschen zu spielen. Macht mal kurz, dass die Hand vor euch scharf gestellt ist. Kriegen wir hin, gell? Und jetzt macht man, dass der Hintergrund hinter der Hand, also vielleicht ich, scharf gestellt bin. Kriegt ihr auch hin, oder? Sehr gut. Denn, ihr könnt die Hände wieder runternehmen, sieht ja dumm aus. Denn in diesen beiden Gärten, im Garten Eden und im Garten Gethsemane, ist genau das passiert. Was wurde fokussiert? Das, was vor Augen ist, das Kurzfristige, oder das, was dahinter ist, das Langfristige? Wir haben auf der einen Seite den Garten Eden. Wir haben auf der einen Seite Adam mit der verbotenen Frucht. Ich habe jetzt mal einen Apfel, war es nicht ein Apfel, es war einfach eine Frucht, keine Ahnung. Und wir sehen, wie Adam diese Frucht anschaut. Wie er dachte, dass wenn er von diesem Baum, zusammen mit Eva, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, so heißt es, wenn sie davon essen, dann werden sie wie Gott sein. Sie dachten, dass durch dieses kurzfristige vor Augen, dass dadurch sie Leben haben, dass sie dadurch Hoffnung haben, dass sie dadurch Gott gleich sind. Sie versprachen sich vom Kurzfristigen das Leben, aber haben nicht gecheckt, dass das, was dahinter ist, das, was sie nicht scharf gestellt haben, dass dahinter der Tod wartet. Sie hatten diese Frucht vor Augen, der Tod für sie bedeutete, aber dahinter wäre eigentlich das Leben gewesen. Und genau so sehen wir es auch im Garten Gethsemane, wie Jesus von diesem Kelch spricht, wie Jesus sagt, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und auch hier ist dieser Kelch vor Augen, wenn er scharf gestellt ist, ist er aber der Tod. Aber dahinter, wenn er diesen Kelch trinkt, wenn er ans Kreuz geht, heißt es ewiges Leben für dich und für mich. Jesus hatte diesen Kelch vor Augen und war nicht kurzfristig gesinnt, sondern langfristig, weil er wusste, dass dahinter das Leben wartet. Dass wenn er diesen Kelch, diesen bitteren Kelch trinkt, aber er dadurch den Tod stirbt, dass das Leben bedeutet für dich und mich. Dass wir nicht in den Himmel kommen, indem wir etwas leisten. Dass wir nicht Gott gefallen müssen, indem wir zu jedem Heartbeat kommen. Dass wir Gott nicht, was cool ist, dass wir nicht Gott gefallen müssen, wenn wir die ganze Bibel auswendig kennen. Dass wir Gott nicht gefallen müssen, indem wir irgendwie versuchen, sündlos zu leben. Sondern dadurch, dass Jesus nicht wie Adam gehandelt hat, sondern das Richtige fokussiert hat, brachte er uns Leben und Hoffnung. Der falsche Fokus brachte uns den Tod. Der falsche Fokus stürzte uns in Hoffnungslosigkeit und stürzte uns in diese fehlgeratene Welt. Aber der richtige Fokus, der Fokus Jesu, brachte uns das Leben und der richtige Fokus brachte uns die Hoffnung. Die Band kann sehr, sehr gerne schon mal nach vorne kommen. Und genau das ist ja im Grunde genommen die Definition von Versuchung, dass du nur auf das achtest, was nah vor dir vor Augen ist. Und ich weiß nicht, ob du auch manchmal in deinem Alltag vielleicht irgendwie versucht bist, dass du ein bisschen so wie Adam oder Eva an der Stelle bist, so du hast etwas vor dir, was lecker Schmecker erscheint, was richtig gut ist und dir erstmal richtig viel verspricht, aber dahinter lauert der Tod oder lauert etwas Schlechtes. Und in den Sprüchen Salomos, das ist ein biblisches Buch im Alten Testament, wird Sünde so beschrieben. Sünde ist süß auf der Zunge, aber bitter im Gaumen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, keine Ahnung. Es ist, vielleicht bist du ja süchtig nach Pornografie, ob du Junge oder Mädchen bist. Und kurz bevor du dir einen Porno anschaust, denkst du, ey, das ist richtig gut. Ich habe gerade richtig Lust drauf. Ich glaube, das wird mir richtig gut tun. Und es ist vielleicht im ersten Moment ganz nett. Aber dahinter, was dahinter wartet, ist eigentlich ein richtig toxisches Bild von Sexualität. ein richtig toxisches Bild vom anderen Geschlecht. Und etwas, das dich unrein macht. Ja, über diesen komischen Typen in deiner Klasse zu lästern, ist erstmal richtig witzig. Weil, seien wir mal ehrlich, der Typ sieht ja auch komisch aus. Selber schuld, wenn der popelt und die Popel auch noch isst. Natürlich lästere ich dann über den. Und das ist im ersten Moment richtig witzig, weil mit seinen Freunden pauscht man sich irgendwie hoch. Und es erscheint erstmal richtig nett und lustig. Aber was dahinter wartet, ist vielleicht, dass dieser Typ depressiv wird. Dass er merkt, dass alle um ihn herum ihn irgendwie mobben, ihn nicht akzeptieren. Und das sind jetzt extreme Beispiele, aber genau das ist, was Sünde ist. Es sieht erstmal ganz okay aus, es verspricht dir erstmal richtig viel Hoffnung, aber dahinter ist Hoffnungslosigkeit. Und deswegen worshipen wir bei jedem Gottesdienst Jesus Christus, weil er nicht so war. Er war nicht wie im Garten Eden, sondern wie im Garten Gethsemane, wo vor Augen das Unangenehme war. Dieser bittere Kelch, dieser Tod, diese Leiden am Kreuz, aber dahinter das Leben für die gesamte Menschheit. Dass durch das, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat und dass dieses Grab, in das er gelegt wurde, nach 3 Tagen leer war, das verspricht mir ein völlig neues Leben hier auf der Erde und verspricht mir ein ewiges Leben im Himmel eines Tages, wenn ich Jesus Christus, wenn ich meinen letzten Atemzug getan habe, ich Jesus zu Angesicht sehen werde. Und ich weiß, ich bin angekommen. Ich weiß, ich bin an dem Ort, wofür ich geschaffen bin, in der Gegenwart Gottes, weil es dort einen Mann aus Nazareth gab, der den richtigen Fokus hatte und durch den richtigen Fokus mir Leben und Hoffnung brachte. Und ja, als Christ haben wir vielleicht diese Ewigkeitsperspektive und Leben, aber es heißt nicht, dass dein Leben easy peasy, lemon squeezy ist, dass du vielleicht selber nicht mehr voller Leiden bist. Es heißt nicht, wenn du einmal dich für Jesus entschieden hast, dass deine Eltern sich nicht mehr streiten. Es heißt nicht mehr, dass deine Familie keine finanziellen Probleme mehr hat. Es heißt nicht, dass auf einmal in der Schule alles fluppt. Es heißt nicht, dass du auf einmal wieder viele Freunde bekommst oder du endlich in eine Beziehung kommst, nach der du dich schon so lange sehnst. Das heißt es nicht. Jesus verändert vielleicht nicht immer die Umstände, aber er gibt dir etwas, was noch viel, viel größer und was noch viel, viel schöner und viel wertvoller und kräftiger ist. Er schenkt dir, egal in welchem Umstand, tiefe, erfüllende Hoffnung. Eine Hoffnung, die völlig irrational ist. Eine Hoffnung, die jeden Verstand übersteigt. Eine Hoffnung, die sogar besteht, wenn du solche News hörst und du durch Tagesschau Instagram gehst und du merkst, ey, kann diese Welt noch viel schlimmer werden? Diese Hoffnung möchte Jesus Christus dir schenken. Diese Hoffnung kann dein gesamtes Leben verändern. Und ich weiß nicht, ob du hier bist und du gerade zum allerersten Mal von diesem Jesus hörst. Irgendwie von diesen komischen Gärten, von dem in Eden und dem in Gethsemane. Und vielleicht hast du bis hierhin noch nie in deinem Leben eine Entscheidung getroffen, diese Hoffnung von Jesus Christus anzunehmen und dich zum allerersten Mal dafür zu entscheiden, Jesus in dein Leben einzuladen. Zu sagen, hey Jesus, komm in mein Herz und bestimme du ab sofort mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Sei du mein König und sei du mein Herr. Wenn du hier bist, und du hast noch nie von diesem Jesus gehört und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, Jesus in dein Herz einzuladen, dann hast du jetzt gleich die Möglichkeit dazu. Lass uns gerne kurz für einen ganz intimen Moment alle gemeinsam mal kurz aufstehen. Und während wir aufstehen, alle gemeinsam die Augen schließen. Dass wir gerade jeder für sich einen ganz privaten Moment hat, dass du einen privaten Moment hast zwischen dir und Gott. alle Augen sind geschlossen. Herr, wenn du das jetzt gerade bist, der du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für diesen Jesus, der dir Leben und Hoffnung geben möchte, dann kannst du jetzt gleich, wenn ich bis drei gezählt habe, einfach nur deine Hand heben. Während alle Augen hier in diesem Raum geschlossen sind und es eh dunkel ist. Einfach nur für ein sichtbares Zeichen für dich, was du vielleicht gerade in deinem Herzen mit Gott festmachst. Wenn du sagst, ich möchte mich einlassen, ich möchte es versuchen, zum allerersten Mal mit diesem Jesus mein Leben zu leben und diese Hoffnung in dieser hoffnungslosen Welt zu empfangen, dann heb jetzt gleich gerne bei drei die Hand. Und danach werden wir gemeinsam beten. Ob du dich gemeldet hast oder nicht, ich werde vorbeten und wir alle als eine Heartbeat-Community werden zusammen beten. Wenn du das bist, dann melde dich jetzt gleich gerne bei drei. Eins, zwei, drei. Hände gerne wieder runternehmen. Vielen Dank euch. Und lasst uns gemeinsam beten. Ich bete vor und wir alle gemeinsam beten nach. Jesus Christus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir neues Leben schenkst und eine neue Hoffnung gibst. Danke für deinen Fokus und danke für deine Hoffnung. Ab heute Abend möchte ich dir nachfolgen. Komm in mein Herz. Sei du mein Gott, sei du mein König, sei du mein Retter. Jesus Christus, ich liebe dich mit allem, was ich habe. Amen. Amen. Wenn du dich gerade gemeldet hast, dann freue ich mich erstmal richtig doll für dich. Und dann darfst du sehr, sehr gerne nicht alleine bleiben, sondern komm vielleicht mit dem, was gerade in deinem Herzen passiert ist, zu wunderbaren Menschen hier am Rand, links oder rechts, und lass einfach für dich beten. Bleib damit nicht alleine. Und auch wenn du dich nicht gemeldet hast, stehen diese wunderbaren Menschen auch für dich bereit. Geh zu ihnen hin, wenn du merkst, irgendwas ist in deinem Herzen passiert. Es gibt irgendetwas, wofür du vielleicht auch für dich beten möchtest, irgendeine hoffnungslose Situation, in der du diese Hoffnung Jesu ganz dringend benötigst. Wir werden jetzt nochmal in den Lobpreis gehen und darfst jetzt gerne während dieser nächsten Lieder zu diesen Menschen gehen, für dich beten lassen oder einfach diesen himmlischen Jesus loben und anbeten, weil er ist würdig und er ist heilig.